Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Güte. Danke für deine Treue. Heilig ist der Herr. Wenn du den Geist der Sohnschaft hast, ich meine jetzt auch Tochterschaft, dann weißt du das in deinem Herzen. Er bezeugt nämlich dir, dass du ein Kind Gottes bist. Und ich würde sagen, einfach, dann hast du auch nicht nötig, dass dir jemand predigt. Wenn du in seiner Gegenwart sitzt, du wirst belehrt von seinem Geist. Und ist das so wunderschön. Wisst ihr, wenn noch jemand den Geist der Sohnschaft hatte, schon lange, lange her, schätze mal so 3000 Jahre zurück, das war der David. Und er hat einen wunderschönen Psalm gedichtet, den 23. Ich wollte nur ganz kurz, ist mir gerade vor eingefallen. Er schreibt zum Ende schon, ist ganz kurzer Psalm, und sagt: Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ich glaube, das hat Einklang mit allem, was hier gesungen wurde. Solche herrliche Lieder, etwas, was ja, das Herz höher schlagen lässt. Und es steht hier, David sagt, du bereitest mir oder du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Bei den Kindern Gottes gibt es genug Feinde. Paulus beschreibt sie, das sind dämonische Mächte, irgendwelche finstere Mächte. Und wir haben gestern einen wunderschönen Tag gehabt, hier eine Prophetieschule mit Heike Spreer. Heike Spreer ist ein wunderbarer Mensch, also so eine Ausstrahlung und so eine Kenntnis, so eine Kompetenz in der Sache der Prophetie. Es war wunderbar. Und danke an Robert, danke an Gabriela, dass sie das organisiert haben. Und was kommt dann? Der Feind greift an, es gefällt ihm gar nicht. Er sieht da eine ganz große Gefahr. Und der Ben war erkrankt. Aber er ist über den Berg und Gott schützt ihn. Dass ein Leben mit Gott im Hause des Herrn sein, wir stehen ja natürlich, wir sind eingesetzt in die himmlischen Orte. Aber hier auf die Erde, wo wir hineinwirken, da gibt es einen Feind. Da im Himmel nicht, in den himmlischen Orten gibt es nicht, aber hier. Und gegen den können wir, dürfen wir, sollen wir ankämpfen. Er ist unser Feind und wir werden, Gott wird durch uns ihn besiegen. Amen. Wisst ihr, ich, schon wieder mal so ein Zettel, kennt ihr das, Abreißkalender, ich mache immer wieder so eine Werbung für. Es ist noch ganz frisch von dieser Woche. Und hier auch der Psalm von David. David hat kein, wie sage ich für dich, so ein ruhiges Leben. Er hatte auch kein perfektes Leben, aber er wusste, wer er ist. Er war ein Sohn Gottes. Und er sagt, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Amen. Wie gesagt, wir haben Feinde, aber wir haben einen Vater im Himmel, gegen den niemand ankommen kann. Und er ist gut, oder? Er ist gut. Wisst ihr, David wusste das. Er hatte kein perfektes Leben. Aber er wusste, er hat einen Vater im Himmel, der um ihn ist. Und er sagt, ich werde nicht wanken. Warum? Weil Gottes Schutz über ihn ist. Er hatte ganz schlimme Situationen erlebt in seinem Leben. Und er ist nicht mürbe geworden, nicht matt, nicht irgendwie... Ja, kein Burnout oder so, nee. Nein, er war bis zum Schluss eine Fackel in Israel. Und wenn Glaubst du tatsächlich, dass Gott persönlich in deinem Leben gut ist? Dann vertraue ihm. Dann vertraue seinem Wort. Vertraue seinen Ordnungen und sag niemals, ach ja, ich muss ja das und das tun. Ich muss ja seine Ordnungen halten und in seinen Geboten leben. Nein, sag es lieber so, ich liebe dich, Herr, und deswegen tue ich deine Gebote gerne. Ich lebe gerne in deinen Ordnungen, weil sie mir Schutz geben, sie geben mir Ausrichtung. Was ist das größte Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit der ganzen Seele, mit deiner Persönlichkeit und aus all deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Heute sagt Gott zu dir, umarme deine Mitmenschen mit deiner Liebe, dass sie meine Liebe spüren können. Meine Wärme, meine Treue, meine Gunst. Herr, das ist doch nicht dein Ernst. Soll ich diesen Kaktus umarmen? Ja, wenn der Geist Christi in dir ist, dann kannst du das machen. Jesus hat den schlimmsten Kaktus umarmt. Einen Menschen wie mich und dich. Es hat ihm das menschliche Leben gekostet. Aber es hat sich gelohnt. Wisst ihr, im Reich Gottes in alle Ewigkeit werden Millionen und Abermillionen ehemalige Kaktusse blühen zur Ehre Gottes. Und wir sind die ehemalige Kaktusse. Paulus beschreibt es an einer Stelle, ach, ich glaube zu den Korinther, aber ich weiß jetzt, bin ich mir nicht sicher. Er sagt, und ihr wart so, lebtet so wie die Nationen, so in Sünde, in Finsternis, aber ihr seid gereinigt worden, ihr seid errettet worden. Wir sind errettet durch ihn, ja? Aus diesem vergänglichen, aus diesem lasterbelasteten Leben. Und er hat uns zu seiner, gerufen, dass wir in seiner Wahrheit leben. Also ihr merkt schon, es geht um Liebe, es geht um Gemeinschaft und es geht um Beziehungen. Warum ich das Thema angeschnitten habe, weil der Heilige Geist mir es aufs Herz gelegt hat. Und ja, wenn die Predigt zu Ende ist und es hat dir weiter ein bisschen geholfen, dann kannst du ihm danken, nicht mir, es sind seine Gedanken. Aber wenn du irgendwie noch nicht klarkommst, dann komm zu ihm, rede mit ihm. Er kennt ganz genau dein Herz und er wird dir Antworten geben, die genau zugeschnitten sind auf dich, auf deine Situation und auf dein Leben. Solche Werte wie Liebe, wie gute Beziehungen sind Mangelware in dieser Welt. Und Gott möchte, dass wir Kinder Gottes da einen Unterschied machen. Dass wir starke Ehen haben, gesunde Familien, liebevolle Gemeinschaften. Wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, dann entstehen Beziehungen. Es entsteht keine Beziehung, wenn man keine Gemeinschaft hat. Es sind Beziehungen. Von Anfang an erleben wir das in einer Familie, Beziehung zu den Eltern, Beziehungen zu unseren Geschwistern, zu Opa, Oma. Ja, ich freue mich jedes Mal, wenn meine Enkelkinder zu mir kommen und mich umarmen. Es ist so belebend und frisch, ne? Ja, wir haben mancherlei Beziehungen zu unseren Freunden. Auch manchmal entstehen sogar Beziehungen irgendwo an der Arbeitsstelle mit Kollegen und so, ne? Und erst ist es vielleicht so ein ganz dünner Faden, wenn man sich das so, eine Beziehung wie einen Faden vorstellt, von mir zu dir, ja, Josef? Und dann von dir zu jemand anderen und von jedem zu allen anderen. Und wenn wir näher zueinander kommen, ja, dann werden diese Fäden immer dicker, immer stärker, bis sie zu richtigen Seilen werden, dass die Stürme des Lebens uns nicht auseinanderreißen können. Und ich habe mir das so vorgestellt. Kannst du dir so vorstellen, so entsteht ein Netz, Verbindungen, Beziehungen, wie ein Spinnennetz, aber ja, Spinnen gebrauchen es, um ihre Opfer einzufangen und verspeisen. Aber ich glaube, dieses Netz zwischen Glaubensgeschwistern dient dazu, Menschen aufzufangen, die im freien Fall sind, um ihnen Geborgenheit, Schutz, die Liebe Gottes weiterzugeben, dass sie ja, zu Kräften kommen und mit Gott leben können, dass sie Gott kennenlernen. Das, glaube ich, ist die, was Gott von uns erwartet, aus, von der Oase. Ne? Nicht jede Beziehung ist gleich Beziehung. Also ich würde sagen, sogar in einer Familie, ich habe 7 Kinder, aber ich habe zu jedem irgendwie ein bisschen eine andere Beziehung. Und dann gibt es ja Beziehungen zwischen Freunden und so eine. Aber die anspruchsvollste und die meisten Spannungen mit sich bringt und am stärksten angefochten wird, ist die Ehe. Glaubt ihr das? Gerade in den letzten Jahren soll richtige Angriffe erlebt. Und wisst ihr warum? Warum der Feind die Ehe so angreift? Weil die Ehe das Fundament für die Familie ist. Und eine gesunde Familie kann entstehen da, wo eine gesunde Ehe ist, starke Ehe. Da wird auch die ganze Familie gesund. Und gesunde Familien gründen eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft, letztendlich ein Volk. Und ich muss sagen, das ist hier im Westen gerade, nicht nur in Deutschland, wirklich nicht gut bestellt. Und es muss uns auch nicht egal sein und sagen, ach, das ist die Welt. Nein, Gott möchte, dass wir dafür beten, dass wir einstehen, dass wir Beispiel zeigen. Und dass gesunde Familien entstehen und gesunde Gesellschaft, gesunde Gemeinschaft, starke Gemeinschaft, das hasst Satan. Er ist Menschenhasser von Anfang an, ein Lügner, und er setzt alles darin, um das zu zerstören. Wo fängt er an? An der Wurzel, da an der Ehe, um die Gesellschaft zu zerstören. Er setzt alles daran, versucht alles, um die Rolle der Ehe zu diskreditieren, das Gebot Gottes zu schwächen und in Frage zu stellen. Wie von Anfang an, hat Gott wahrlich das und das gesagt? Nee. Und dann kommen solche ganz wilde Fantasien in den Volken. Ach, und das muss eine Ehe sein und das. Aber ich möchte hier etwas klarstellen. Gott stiftete die Ehe zwischen einer Frau und einem Mann. Eine Frau und einem Mann. Amen. Alles andere ist Sünde, ist Zielverfehlung. Aber ich sage mal so, egal was der Zeitgeist mit sich bringt und gleich wie viele ihm hinterherlaufen oder sogar manche Christen, die es noch irgendwie versuchen zu rechtfertigen und ja, mit der nächsten Liebe. Sie sollen ja alle lieben. Ja, natürlich sollen wir alle lieben. Aber wir sollen nicht alles gutheißen. Nun, das, was Gott gesagt hat, das ist Wahrheit. Und das Wort Gottes stellt klar gegen jede Lüge und Verwirrung. Das Gebot Gottes und seine Ordnungen sind nicht verhandelbar. Es ist egal, wie viele Menschen da etwas sich vortäuschen oder so, ne, um irgendwie was zu rechtfertigen. Also ich lese mit Freude zum Beispiel im ersten Kapitel der Offenbarung, da steht es, als der siebte Engel, da sind die Engel, die bestimmte Zeiten und so ausrufen. Und der siebte Engel posaunte. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sagten, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sage euch mal, da kann sich die ganze Hölle auf den Kopf stellen, das wird kommen. Und der Friede Gottes wird diese Erde bedecken. Und die Erkenntnis Gottes wird wie die Meereswogen den Boden bedecken. So wird die Erkenntnis Gottes da sein. Das hat vor 2700 Jahren zurück Jesaja prophezeit. Und was Gott sagt, das meldet er durch seine Propheten an. Wir haben gestern das auch gehört und gelernt. Ne? Ja, es wird kommen. Und Satan und seine ganze Gefolgschaft, was wird mit denen? Die werden von der Erde verbannt sein. Genauso wie Gott sie vom Himmel heruntergestürzt hat. So wird es später sein, auch hier auf dieser Erde. Wenn du glaubst, kannst du Amen sagen. Wisst ihr, wenn man mich fragt, ja, wieso bist du gegen gleichgeschlechtliche Ehen oder so, ne? Ich möchte einfach etwas erklären hier auch, was sinnvoll und was nicht sinnvoll ist, was irgendwo die Weisheit Gottes demonstriert und was irgendwie vom Geist der Verwirrung kommt. Ich sage mal so, selbst die Schöpfung belehrt uns, was gut ist und was nicht gut ist. Gleich und gleich können sich so nicht anpassen. Schaut euch euren Körper an. Wir haben eine linke Körperhälfte und eine rechte Körperhälfte. Sogar das Gehirn, das ihr nicht seht, bei mir oder bei euch. Und das hat zwei Hälften. Die linke Hälfte und die rechte Hälfte, die verschiedene Funktionen haben. Wenn man ein bisschen die Anatomie kennt, dann weiß man das. Und wenn du so deine Hände anschaust und sagst, ja, die sind doch gleich, dann versuch doch den linken Handschuh auf die rechte Hand anpassen. Passt aber ganz schlecht, ne? Geht nicht. Und wenn jemand so nur trottelig ist bei einem Handwerker, was er nicht anfasst, das geht kaputt. Dann sagt man, er hat zwei linke Hände. Also die linke Hand und die rechte Hand, die sind ein Gegenüber. Die sind perfekt aufeinander abgestimmt. Perfekt. So etwas kann man nur bei einem Menschen finden. Was die menschlichen Hände leisten können, das ist. Gott hat den Menschen, so wie David gesagt, ich bin wunderbar geschaffen, danke Herr. Und so perfekt ist ein Mann und eine Frau aufeinander angepasst. Vom Geist, von der Seele und vom Körper. Und deswegen ist es die Ordnung Gottes so, weil Gott es so haben wollte und so auch gemacht hat. Er hat es wunderbar gemacht. Ich bin 42 Jahre, wird es im November, dass ich verheiratet bin. Und ich kann es bezeugen. Man tut sich, ja, manchmal auch, wird geschliffen ganz schön, aber irgendwann, ja, es wird immer besser, ne, immer. Wenn wir 100 Jahre Ehe haben, dann wird es ganz perfekt. Ich habe mal eine Frage zu euch, weil, wisst ihr, die Beziehungen, ich habe ja schon gesagt, sind sehr unterschiedlich, aber am auffälligsten ist es gerade bei der Ehe. Die Ehe, eine Beziehung der Ehe, entsteht auch ganz anders als irgendwo, wo man hineingewachsen ist in die Familien mit den Geschwistern, Beziehungen und so. Ne? Und ich habe eine Frage. War jemand von euch schon verliebt? Das kannst weniger, seid mutiger, bekennt euch dazu, ne? So mal richtig verknallt. Also da wisst ihr, die das bezeugen, wisst ihr, was es mit einem Menschen tut, was für Kräfte da wirken. Ja, manchmal sagt man, oh, die Verliebte, die haben es nie so gut mit der Vernunft und sie sind blind und so, ne? Aber wisst ihr was? Ich bin Gott so dankbar, dass ich verliebt war. Und ich sag mal so, es ist hineingelegt in den Menschen, egal ob du ein Christ bist oder nicht, es ist hineingelegt, dass du dich verlieben kannst. Und wenn es wirklich in eine Ehe mündet, da kann es bis Lebensende bleibt etwas über. Ich bezeuge es. Ja, es ist so. Natürlich muss man pflegen die Ehe. Natürlich muss man, aber wisst ihr, wenn jemand verliebt ist, er kann ein Vermögen ausgeben für seine Geliebte, um einfach sehen, dass er sich freut. Ist doch so. Ja. Also ich möchte eine Geschichte erzählen. Die vielleicht mal so, ja, gegeben war, dass etwas da war. Also ein Klassiker, wie solche Sachen laufen, wie es entsteht und so. Ne? Weil es ist gut zu wissen, was wirklich, womit unterscheidet sich eine Ehebeziehung von allen anderen? Ich sag mal so, in eine norddeutsche Kleinstadt. Es war zwar nicht in Kloppenburg, aber ja, vielleicht so ähnlich. Ja. Was haben wir heute? 27. August. Die Ferien sind vorbei. Man hat viel erlebt, viel gesehen und auf der Reise gewesen, vielleicht neue Menschen kennengelernt. Und manchmal kommen auch irgendwelche Beziehungen daraus. Ja, und so am Ende vom Augustmonat treffen sich zwei Kumpels in dieser kleinen norddeutschen Stadt. Ich nenne sie mal einfach so. Der Hans und der Franz. Kann man ganz einfach sich merken, ja? Ja, moin Franz. Ja, moin Hans. Hey, wie siehst du denn aus? Du strahlst ja über beide Ohren wie ein Honigkuchenpferd, ne? Sag mal, was ist denn da los? Hast du einen Jackpot geknackt? Hast du einen Sechser im Lotto gewonnen? Mehr, Franz, viel mehr. Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Ey, bist du noch zu retten? Sag mal, kann ich dir irgendwie helfen? Franz, du müsstest sie gesehen haben. Sieht aus wie eine Göttin. Und ihre Stimme, sie ist wie Musik, wenn sie redet. Schmelze ich einfach so dahin. Der Hans im Glück. Schmetterlinge im Bauch. Die Hormone spielen verrückt. Und er würde noch stundenlang erzählen dem Franz, wie sein Mädchen ist und wie sie aussieht und alles. Nee, aber er ist sehr, sehr eilig. Er muss gerade sie abholen vom Bahnhof. Und so hat der Franz nun das Nachsehen. Nächste Woche hört er vom Hans gar nichts. Aber irgendwann Mitte September trifft er ihn wieder in der Stadt. Hey, hallo Hans. Hey, schon lange nicht gesehen. Wie geht's denn dir? Du, sag mal, du wolltest doch deine Ische mir vorstellen. Ja. Du, Franz, weißt du, es war doch wahrscheinlich nicht das Wahre. Ja, wie? Du warst doch so verliebt. Ja. Aber weißt du, wir haben einen kleinen Streit gehabt. Und dann, ich hätte das nie erwartet, die hatte mir solche Sachen vor den Kopf geschmissen. Ich war so verletzt. Nein, nicht mit mir, das geht nicht. Ne? Ja. Und so kommt ein Winterfrost in eine Beziehung. Die Schmetterlinge erfrieren. Die Hormone gehen in Schlafmodus. Ja. Und dann ist etwas, was Gott eigentlich so genial in einen Menschen hineingelegt hat, hat nicht funktioniert. Man fragt sich, wieso, warum? Wisst ihr, ich habe diese Geschichte natürlich ausgedacht, aber nicht ganz. Ich habe so nach der wahren Begebenheit, ich habe ihm zu Osternzeit habe ich meinen Camping verkauft und da habe ich das erlebt. Ein Pärchen kam. Ich werde die ganze Geschichte nicht erzählen, raubt mir viel Zeit. Und dann, als zur Schlüsselübergabe, nach 10 Tagen ungefähr, kam der Mann allein. Und ich sage, ey, wo ist denn deine Frau? Okay, ist kein echter Name jetzt dich. Ich sagte nicht. Also, weißt du, dachte, sie hat mich verlassen. Wir dachten mit immer, das ist echt ein Ehepaar und so. Ne, war es aber nicht. Nur kurze Beziehung und so, ne, aber ja, ich habe gesehen, er war sehr traurig. Solche Sachen, die verletzen einen. Ich habe mal nachgeschaut auf Google und sind tatsächlich nicht solche kurzfristige Beziehungen, sondern richtig amtliche registrierten Ehen ab dem Jahr 1960 bis heute sind registriert. Wie viel zum Beispiel Ehen scheitern und geschieden werden in Relation zu den geschlossenen Ehen. Also 1960 waren es nur 10% und das ist viel. Aber am schlimmsten war es 2005, da waren das 51%. Das muss man sich vorstellen. Jetzt sind das 35% vergangenes Jahr, 2022. Man muss sich das so vorstellen. Ja, wenn man sagt, von 300.000 Ehen, die geschlossen waren, sind da mehr als ein Drittel geschieden. Nicht diese Ehen, aber allgemein in einem Jahr, wie viele Ehen geschlossen wurden und wie viele geschieden werden. Und dahinter stehen ja, hinter jede Zahl stehen Schicksale, stehen Menschen, die enttäuscht, verletzt, vielleicht zerstört am Boden sind. Da sind Kinder, die hinterherbleiben, die einen ganz schlechten Start ins Leben haben. Das ist natürlich nicht Gott gewollt. Und Gott macht so etwas nicht. Gott spendet Leben, Gott spendet Liebe, Gott spendet Freude. Aber Jesus hat gesagt, der Feind ist gekommen, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Und das sehen wir ganz klar sein Werk. Vielleicht fragt jemand, Jakob, wie war es bei dir? Wir sind ja immer noch zusammen. Emma, magst du vielleicht erzählen? Nein? Du, ich habe dir die Chance gegeben. Du konntest was erzählen. Also, ich sag mal so, der Anfang, der war typisch, klassisch, so wie bei diesem Hans. Uns wäre vielleicht auch das Ende so gekommen. Der Winterfrost kam auch zu uns in der Beziehung. In der, ja. Und als ich damals, wir haben Glück gehabt, wir haben einen Dritten im Bunde gehabt, so eine Dreierbeziehung, ne? Als ich zum Herrn gekommen bin und habe mein Leid geklagt. Man kann sich so vorstellen, wenn man spricht, telefoniert mit jemandem, ist ja weit weg, ne? Und dann wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? Er war sehr streng zu mir. Er hat gesagt, sieh zu, dass du das Beste tust aus deiner Beziehung zu Emma. Eine andere Frau gibt's nicht. Bam, piep, 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 wir haben alles lieb, ne? Also einfach war das nicht. Ja, mir war das nicht zum Lachen. Aber wisst ihr was, wir haben damals gelernt zu beten. Und zwar zusammen. Nicht einer in einem Zimmer, der andere im anderen Zimmer. Wir haben geheult. Wir haben gebetet und wir haben gelernt, einander zu vergeben. Und das hat unsere Ehe gerettet. Einmal, ich kann mich erinnern, wir haben zwei Nachbarinnen und eine ist Christin, die andere nicht. Und die Christen, die Nicht-Christen, die sagt zu der Christen, sagt sie, du, was haben die Toras da? Man hört, die beten immer so laut und die weinen auch. Aber wo Not ist, da lernt man zu beten und in Anspruch nehmen die Verheißungen Gottes. Ich sag mal so, Gott hat uns durchgebracht. Und was ich gelernt habe tatsächlich in diesen 42 Jahren Ehe, meine Beziehung zu meiner Frau, aber das gilt auch für alle anderen Beziehungen, ob Ehebeziehungen oder andere, meine Beziehung kann nur so gut sein, wie meine Beziehung nach oben ist zum Vater. Denn sein Geist gibt mir Kraft und belehrt mich, wie ich mit dem anderen umgehen kann. Gibt mir Kraft zu vergeben, gibt mir Kraft, dem anderen Liebe zu geben, wenn es gerade nicht danach ist. Das Hauptproblem in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die schlechte oder gar keine Beziehung nach oben zu Gott ist. Wisst ihr, die ersten Menschen, Adam und Eva, wir lesen nichts in der Bibel, dass sie irgendwie Schwierigkeiten miteinander hatten, bis die Sünde kam und der Bruch ihrer Beziehung zu Gott. Und was kommt dann? Der Adam sagt, Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, sie ist schuld. Da kam die erste Ehekrise. Ne? Also wir wurden dazu geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Eine Beziehung zu dem allmächtigen Gott. Wie soll das wohl gehen? Möchtest du eine gute Beziehung zu deinem Gott haben, musst du ihn in der Wahrheit erkennen. In der Wahrheit. Heute war die Wahrheit ausgestrahlt. Nicht nur vom Verstand aus, sondern vom Geist. Vom Geist, wie Gott ist. Ihn kennenzulernen. Der Geist bezeugt ihn und das Wort zusammen ist die Wahrheit. Nicht nur das Wort, der Teufel benutzt auch das Wort. Aber alles, was er zitiert, das Wort Gottes, das ist Lüge. Unsere Welt ist voll von Lügen über Gott und verzerrten Bildern von ihm. Also es gibt ja so ein Sprichwort, sag mir, wer dein Freund ist, ich sage dir, wie du bist. Ich möchte diese ein bisschen verändern, dieses Sprichwort. Erzähl mir von deinem Gott, wie er ist, so werde ich dir sagen, wie deine Beziehung zu ihm ist. Weil das, wie wir uns Gott vorstellen, wie ist dein Gott, den du kennst und an den du glaubst? Deine Erkenntnis und deine Vorstellung von ihm, wie er ist und deine Beziehung zu ihm, wird deine Beziehung zu ihm prägen. Wisst ihr, ich möchte hier zwei Bibelstellen, es wird Zeit, dass ich auch etwas aus der Bibel noch zitiere, ne? 2 Personen aus der Heiligen Schrift. Eine, die hat Jesus hat erzählt ein Gleichnis und in diesem Gleichnis erzählte er von den anvertrauten Pfunden oder Talenten. Er erzählt, sagte von einem Herrn, einem vornehmer Herr, geht auf Reise, um eine Königswürde zu erlangen oder zu bekommen. Das ist ja ein klares Bild für ihn. Ne? Er ist der König jetzt, gekrönt vom Vater. Und dann hat der Herr verteilt unter seinen Knechten Pfunde oder Talenten. Und dann kam einer und hat gesagt, also der Herr hat sie beauftragt und hat gesagt, arbeitet damit, tut etwas, dass es mehr wird. Und so, einer hat viel eingesetzt, hat viel gewonnen, der andere vielleicht ein bisschen weniger, aber alle wurden belohnt und alle wurden richtig auch geehrt, gewertschätzt vom Herrn. Aber dann kam der eine und ich möchte einfach das vorlesen, was er zum Herrn gesagt hat. Und ein anderer kam und sagte, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, welches ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt, denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt und erntest, was du nicht gesät hast. Das ist in Lukas 19, 20, 21. Also, wie er sich vorgestellt hat, den Herrn, da wird es ja nicht beschrieben, wie der war, aber dementsprechend hat er gehandelt, hat alles verloren und stürzte sich ins Verderben. Ja. Eine andere Person, ich wollte das nur sagen, wie das, was wir von Gott halten, unser Leben beeinflusst. Wir haben letzte Woche waren wir so mit Kleingruppe zusammen und haben darüber gesprochen, etwas über unseren Gott und so. Ne? Und Johanna hatte gesagt, ja, Johanna, sie hat gesagt, ich bin so traurig darüber, dass ich in meiner Kindheit so ein schlechtes Bild von Gott bekommen habe. Dass er ein strenger Gott ist und pass auf, Gott sieht dich immer. Und du hast schon wieder gelogen, auch wenn sie nicht gelogen hast. Gott wird dich strafen. Das hat in ihr so eine Vorstellung von Gott geschaffen, wo sie eher weglaufen wollte von Gott, als ihm entgegenzukommen. So beeinflusst unsere Vorstellung von Gott unser ganzes Leben. Es gibt noch eine andere Person, ihr kennt die Geschichte von Hiob. Und weil es gibt ja auch dieses Sprichwort, ja, Hiobs Botschaft. Es geht darum, was in die geistliche Welt abgeht. Ne? Und Satan kommt von dem Angesicht Gottes und Gott fragte ihn, wo du warst und so, ne, und erzählte was und dann sagte Gott zu ihm, Gott selber gab ein Zeugnis über Hiob. Das steht im ersten Kapitel vom 8. Vers. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Dann kommt die Prüfung zu Hiob. Gott hat es erlaubt, Satan, er hat ihm Grenzen gesetzt, aber er erlaubte ihn auf Probe zu stellen, weil Satan behauptete, er ist ja nicht umsonst ja, dir gehorsam und lebt so, nur weil du ihn gesegnet hast. Und dann verliert Hiob auf einen Schlag alles, seine Familie, Kinder, alles Hab und Gut. Und letztendlich wird er von einer unheilbaren Krankheit ja, getroffen. Und erst irgendwann fängt es in ihm an, er bekommt eine Glaubenskrise. Gott hat ihn nachher wieder aufgebaut und so. Nee, aber in diesem Ganzen hat Gott, hier aber einige Sachen gesprochen, die nicht so ja, gut waren. Und Gott hat mit ihm geredet. Und dann antwortete Hiob, ich wollte nur, dass man etwas begreift. Hiob aber antwortete dem Herrn und sprach, siehe, ich bin zu leichtfertig gewesen. Was soll ich verantworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und will nicht antworten. Zum anderen Mal will ich es nicht mehr tun. Und im 42. Kapitel, dann ein Stückchen weiter in diesem ganzen Gespräch, in der Unterhaltung, sagte noch einmal, Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte. Ich bereue in Staub und Asche. Das, was mich veranlasst auch hat, das zu euch zu sagen, ist, Hiob sagt, ich habe von dir nur vom Hörensagen gehört. Ich kannte dich nur vom Hörensagen. Das reicht nicht aus. Du musst ihn persönlich kennenlernen. Du musst mit ihm Gemeinschaft haben, dass du dann ihn wirklich kennst. Das wird alle Krisen überstehen. Menschen, die Gott kennen, wie er ist, die werden ihm Treue halten. Dann gibt es ja unterschiedliche, ich habe ja gesagt schon, unsere Welt ist voll von Lügen über Gott, über dem, wie er ist, vom Charakter, von seiner Persönlichkeit her. Und ich möchte sagen, die Gesamtsumme des Wortes, was man sagt ja, ja, die Bibel, die Heilige Schrift ist eine Autobiografie von Gott. Er wird da beschrieben. Es wird beschrieben, wie er handelt mit den Menschen, alles. Ne? Und man kann nicht etwas rausreißen und sagen, so ist Gott. Nein, man muss die Gesamtsumme des Wortes sehen, um die Wahrheit zu erkennen. Also ich bin froh, dass ich den Gott kenne, der so wohl als auch ist, der ein strenger Richter ist und ein mächtiger Herr, der alles Böse richten und strafen wird, sodass die Kinder Gottes in Frieden leben können. Und er ist auch der liebende Vater, barmherzig, gnädig und treu. Es gibt ein Sprichwort in der hebräischen Sprache, da heißt es, wenn du die Wahrheit als Gesamtes in die Hälfte, in zwei Hälften trennst, dann ist jede Hälfte eine Lüge. Weil es nicht die gesamte Bild oder Zeugnis gibt von Gott, wie er ist. Und dann entstehen so falsche Lehren, falsche Herzenshaltungen. Ich möchte das euch mal ganz so demonstrieren. Aber ich habe den Zettel in zwei geteilt und in einem habe ich etwas beschrieben, ein paar Bibelstellen. Im 1. Mose 18,25 sagte Abraham zu Gott, der Richter aller Welt soll der nicht gerecht richten. Es geht darum, Gott ist Richter. Und ein Richter ist nur dann etwas wert, wenn er auch sein Urteil durchsetzen kann. Und Gott ist mächtig genug. Ne? In Psalm 9,5 heißt es, du sitzt auf dem Thron, ein gerechter Richter. In Maleachi 1,14, denn ich bin ein großer König, sagt der Herr Zebaoth, und mein Name ist unter den Nationen gefürchtet. Denn wir kennen in Hebräer, Brief, das ist das Neue Testament schon, einige unterscheiden zwischen Gott im Alten Testament, Gott im Neuen Testament. Nur seine Beziehung zu den Menschen hat sich etwas geändert, aber er ist der Gleiche. Er war immer Gott der Wahrheit, von Anfang an bis heute immer der Gleiche. Er hat keinen Bedarf an irgendwie sich zu verändern, noch vollkommener zu werden, noch besser zu werden. Nein, er war immer schon gut. Und in Hebräer Brief steht es, denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten, sagt der Herr. Und auch der Herr wird sein Volk richten. Und im gleichen Vers steht es, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott hat Macht, seine Feinde zu vernichten. Und dann gibt es in der anderen Hälfte stehen andere Bibelstellen. In Jeremia 31,3: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. In 1. Johannes 4,16: Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. In Epheser, Brief von Paulus, Kapitel 2, vom 4. und 5. Vers. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir durch Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Also wenn ich das jetzt das Blatt trennen würde, und dann gibt es Menschen, die glauben an die linke Seite. Und dann gibt es Menschen, die glauben nur das Rechte. Und sagen, Gott ist nur Liebe, ich kann leben, wie ich will. Und so, aber Menschen, die so etwas sagen, die sagen, Gott ist mein Kumpel. Ey, das sind dumme Schwätzer, die haben nichts, keine Ahnung von Gott. Gott ist heilig. Und das ist gut so. Aber Gott ist eine Liebe, die ich zum Beispiel erlebt habe. Ich habe schon Zeugnis gegeben. Ich war von Kleinheit auf, von Kindheit auf, in eine christliche Familie aufgewachsen. Aber vieles von der Lehre, das war nicht korrekt. Es war viel Druck gemacht worden und so. Ne? Und ich kannte Gott nur von dieser strengen Seite. Und ich habe große Probleme gehabt mit Sündenvergebung, mit Glauben überhaupt, dass ich gerettet bin. Und erst hier in Deutschland, ja, vor unsere Jüngste, die ist 31, also ungefähr vor 30 Jahren, ja, vor 31 Jahren, stimmt, ja, da hat mir Gott eine Offenbarung gegeben, mir begegnet in seine große Gnade. Da durfte ich ihn wirklich erleben, wie er ist. Wo ich den Geist der Sohnschaft entdeckt habe in mir und dass ich zu ihm gehöre, egal wer ich bin. Er hat gesagt, das, was ich aus dir machen werde, das wird gut sein. Aber meine Güte, meine Gunst kannst du nie durch Leistung irgendwie erwerben. Ich komme zu ihm, wie er ist. Ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm und das ist so schön, das ist so wunderbar zu wissen, dass es gibt einige Dinge, die man erlebt hat und Anna hatte auch erzählt, wenn Gott irgendwie einen körperlichen Krüppel oder so wiederherstellt, wow, ne? Aber was innen passiert in einem Menschen, das sieht man manchmal nicht, aber man erkennt das mit der Zeit, ey, der Mensch ist ja ganz anders geworden. Er ist ja sowas von stabil und strahlt so viel Freude aus. Und es ist Hammer, was Gott mit einem seine Seele verändert, seinen Geist erneuert und so. Und ich möchte einfach etwas erzählen, noch ein kleines Zeugnis und dann mache ich Schluss. Ungefähr vor 2 Jahren, damals habe ich noch ein paar Gemeinden, ich bin LKW-Fahrer, ich bin kein Prediger. Also ich sammle das Altglas, mache die Container leer. Und damals habe ich noch auch die Gemeinde Fürstenau gefahren in Osnabrück. Und es war eines Morgens, kam ich an die erste Stelle. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich unterwegs war, 3/4 Stunde oder so. Und man ist früher Morgen noch, man ist noch nicht richtig fit, nicht richtig dabei. Und halte an einer Stelle, da war ein sehr hoher Zaun, so 2,50 Meter hoch. Ich gehe um die Umzäunung mit meinem Mobilteil, mit dem ich also den Kran bediene. Habe den ersten Container angehängt, ziehe über das Auto. Und wie gesagt, die Konzentration noch nicht so richtig. Irgendwie hat sich der Container umgedreht und ich guckte nur, die Hälfte von dem Container ist wahrscheinlich nach neben den Wagen. Es krachte richtig so eine. Ich war so ganz down. Ich sage, Herr, jetzt habe ich was aufzuräumen. Bestimmt ganze Stunde werde ich verbringen. Ne? Und dann hörte ich auf einmal plötzlich in meinem Inneren eine Stimme. Es sind nur 3 Flaschen. Herr, bist du das? Es ist ja noch nicht richtig hell. Aber, ja, ich gehe ganz vorsichtig um den Rand hingelegt. Mir zitterten die Knie. Wüsste nicht davon, welchen Flaschen und so. Ach, hätte ich auch geschafft. Aber Gottes Gegenwart, ja, ich habe gesagt, Herr, ich danke dir. Danke dir, Papa. Papa, danke dir, dass du da bist und dass du mich siehst, aber nicht so von oben herab. Du siehst, dass ich kann mich an dich anlehnen. Ich kann zu dir aufschauen, in deine Augen schauen und sagen, danke Papa, dass du da bist. Ich mag keine Sekunde meines Lebens ohne dich leben. Das ist die richtige Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Und ich möchte dir aufs Herz legen, suche ihn, wenn du ihn noch nicht richtig kennengelernt hast.